SWR 1 Arbeitsplatz.
Hi, ich heiße Michael Harr und das hier ist der Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Einen Großteil des Lebens auf nur 6 Quadratmetern verbringen, das ist für eine Berufsgruppe absolut normal, Fernfahrer nämlich. Die machen einen sehr harten Job, der aber unfassbar wichtig ist für unsere Gesellschaft. Wir stellen einen Mann vor, der diesen Beruf liebt. Und dann schauen wir auch hier auf die ausländischen Lkw-Fahrer in Deutschland. Deren Arbeitsbedingungen sind nämlich oft besonders schwierig. Wir sprechen darüber mit einer Frau, die regelmäßig Fahrer zu ihren Rechten berät. Außerdem schauen wir in einer rheinhessischen Fahrradwerkstatt vorbei. Die kann sich jetzt im Sommer vor Anfragen kaum retten. Wir fragen nach, warum das so ist und wie die Beschäftigten dort damit umgehen. Das und mehr heute hier im Podcast von SWR 1 Arbeitsplatz. Doch jetzt geht's hier erstmal um eine Berufsgruppe, über die ich mich schon mehr als einmal ziemlich geärgert habe, das gebe ich gern zu. Zum Beispiel, wenn sie ein Überholmanöver veranstalten, das sich über mehrere Kilometer hinweg hinzieht und mir dann gar nichts anderes übrig bleibt, als mit 100 hinterher zu tuckern. Es geht um Lkw-Fahrer. Wenn ich mich dann so ärgere, muss ich mich manchmal selbst daran erinnern, die machen das in den allerwenigsten Fällen aus reiner Boshaftigkeit, sondern weil sie eng gestrickte Lieferpläne einhalten müssen, damit zum Beispiel Apotheken Medikamente bekommen und Lebensmittel in die Supermarktregale kommen. Wie fühlt es sich eigentlich an, dieser Alltag auf der Autobahn, in der Fahrerkabine eines Lasters? SWR1-Reporter Sebastian Felser wollte das wissen und ist einen Tag mitgefahren im LKW.
Es ist 5 Uhr morgens an einem Montag. Ich stehe auf dem Depotparkplatz der Spedition IKG zwischen Baden-Baden und Bühl. Hier beginnt der Arbeitstag von Alexander Schrottschneider.
Ja, guten Morgen.
Hallo, schönen guten Morgen. Danke, dass Sie mich mitnehmen.
Kein Problem. Ich mache jetzt Abfahrtkontrolle.
Ich bin Alexander Schrottschneider. Den Job in Deutschland mache ich seit 1991. Bei IKG bin ich jetzt seit 2008. Ich komme selber aus ursprünglich ehemaliger UdSSR aus der Republik Kasachstan.
Unsere Fahrt beginnt. Wir müssen Plastikgeschirr für die Schweiz abholen.
Jetzt gehen wir auf die Autobahn. 89 km/h, sagen wir so.
Ah, über das Lenkrad kann man das einstellen.
Natürlich, alles über Lenkrad. Jetzt gehen wir Abstand. Jetzt mache nichts, LKW, wie Flugzeug fliegt weiter.
In diesem Cockpit wird Alex die ganze Woche verbringen. Hier wird er natürlich fahren. Er wird hier essen und auch schlafen. Von seiner Familie hat er sich am Sonntagabend verabschiedet. Er sieht sie erst zum Wochenende wieder.
Hier, wie immer, wir gehen Tochter, Frau alle ins Bett. Wünsche gute Nacht. Ich stehe so leise auf. Bei mir ist schon alles fast fertig. Ganz essen, alles steht im Kühlschrank. Und frühmorgen mache ich mir eine Tasse Kaffee. Und mit Kaffee gehe ich raus und fahre los.
Und wie ist es dann Sonntagabends, wenn dann klar ist, du bist dann am nächsten Morgen weg und ihr seht euch dann für eine Woche nicht?
Ganz normal, wir gehen ins Bett, sie wissen, wo früh morgen stehe auf, Papa ist nicht mehr da, sie akzeptiert das. Da gibt es auch Tage, dass ich Sonntagabend schon wegfahre ins Geschäft, dann schlafe ich diese Mehrstunde im LKW.
Der Job als LKW-Fahrer hat viele Härten und trotzdem macht Alex ihn gern. Er wünscht sich nur manchmal etwas mehr Verständnis und Wertschätzung.
Ich habe jetzt ein Beispiel, meine Schwester mit der Mutter, die sind in Aldi reingegangen bei Pforzheim, war kein Obst da. Viele fragen plötzlich, wo ist das Obst? Die Verkäuferin sagt, LKW steht im Stau, LKW kann nicht liefern. Das ist alles abhängig von uns. Wir sitzen nicht auf der Straße vom Spaß. Wir bewegen das, die Leute wohlhabend.
Wir kommen beim Hersteller des Plastikgeschirrs an und Alex lädt. Als wir wieder losfahren, kommt plötzlich ein Anruf. Eigentlich ist heute das los, was immer los ist. Alex soll umdrehen. Die Ware für die Schweiz kann warten. Stattdessen soll er Terminfracht am Bahnterminal abholen. Da, wo Lkw-Trailer, die einen Teil ihres Weges mit dem Zug zurückgelegt haben, von Güterwaggons wieder auf die Straße kommen.
Das heißt, ich fahre nach Karlsruhe, nehme geladen aus dem Bahntrailer. Der ist geladen nach Biblis, das ist da bei Richtung Frankfurt, wo ein Fahrer ist ausgefallen oder fehlt oder kommt nicht pünktlich. Und da sind Termine und da muss man dort sein. So läuft jetzt weiter.
Das ist der Alltag im Speditionsgeschäft. Jeden Tag müssen sie umdisponieren, improvisieren, Lücken stopfen und sich auf neue Situationen einstellen. Reich werden damit die wenigsten. Ein Lkw-Fahrer verdient bei Vollzeitbeschäftigung laut einem Bericht eines Branchenportals zwischen 3.000 und 3.400 Euro brutto im Monat. Und trotzdem.
Ich liebe meinen Job. Nicht nur Geld verdienen, nein. Ich habe das Angebot, hätte mit Stapler gefahren und jeden Tag zu Hause. Nein, nein. Wenn er hätte auch gemacht, in 2 Monaten hätte er gegangen und wieder ans Lenkrad. Ohne den kann mir heute nicht mehr vorstellen mein Leben.
Lkw-Fahrer als Traumjob. Die Reportage war das von Sebastian Felser. Und jetzt geht's hier ein bisschen mehr um die Schattenseiten der Branche. Viele Fahrer, die für ausländische Spediteure fahren, machen das nämlich in ziemlich prekären Verhältnissen, arbeiten teilweise scheinselbstständig und auch, dass ihnen Lohn vorenthalten wird, ist keine Seltenheit. Etwas daran ändern will das Gewerkschaftsnetzwerk Faire Mobilität, das Fahrer an Rastplätzen in ihren Muttersprachen über ihre Arbeitsrechte in Deutschland aufklärt. Regionalleiterin des Netzwerks für den Südwesten mit Sitz in Stuttgart ist Dragana Bubul. Ist die Urlaubssaison mit dem zusätzlichen Verkehr für die Fahrer denn jetzt nochmal zusätzlich belastend?
Auf jeden Fall. Neben der Hitze bzw. hohen Temperaturen spielt auch das Lkw-Fahrverbot an Samstagen eine wichtige Rolle für Fahrerinnen und Fahrer. Den ganzen Juli und August dürfen Lkws an Samstagen verschiedenen Strecken nicht befahren. Das gilt von 7 bis 20 Uhr und für die Fahrerinnen und Fahrer bedeutet das, dass sie den ganzen Tag auf dem Rastplatz verbringen müssen und ihre Dienste nachts verrichten müssen.
Das heißt, die sind dann im Zweifel noch mal ein bisschen unausgeschlafen und haben noch mehr Zeitdruck als sonst, ja?
Genau, genau. Also sie können sich tagsüber nicht so gut erholen wegen der Hitze. Und sobald die Uhr 20 Uhr zeigt, müssen sie sich auf den Weg machen und sie berichten von Erschöpfung und extremer Müdigkeit im Juli und im August.
Was sind denn aus Ihren Erfahrungen heraus, aus dem, was Sie von den Fahrern mitbekommen, die drängendsten Probleme der ausländischen Lkw-Fahrer in Deutschland?
Da wir regelmäßig auf den Rastplätzen unterwegs sind und die Fahrer zu ihrer Arbeitssituation befragen, können wir sagen, dass aktuell zentrale Probleme in Deutschland fehlende Parkplätze und auch nächtlicher Kraftstoffdiebstahl von den Fahrerinnen und Fahrern genannt wird. Sie schlafen deshalb nicht oder sehr schlecht, weil sie auf den Tank des LKWs aufpassen müssen. Sie sind Wochen und Monate lang unterwegs und gezwungen, unter menschenunwürdigen Bedingungen auf den Rastplätzen zu leben. So kann sich niemand angemessen erholen, um jeden Tag 40 Tonnen über die Autobahn zu lenken.
Warum machen denn die Leute jetzt diesen Job? Also verdient zum Beispiel ein bulgarischer Fernfahrer besser, als wenn er jetzt einen anderen Job in Bulgarien machen würde?
Sie verdienen deutlich besser als Lkw-Fahrer, die europaweit unterwegs sind, als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in Bulgarien inländisch eine Arbeit machen. Was wir in der Beratungsarbeit beobachten konnten, ist, dass es Unterschiede im Rahmen der Arbeitsbedingungen zwischen EU-BürgerInnen auf eine und Drittstaatsangehörigen auf der anderen Seite gibt. EU-BürgerInnen sind nicht bereit, unter ausbeuterischen Arbeitsbedingungen zu arbeiten, während Drittstaatsangehörigen von ihrem Arbeitgeber neben finanziellen oder Unterbringungssituationen auch aufenthaltsrechtlich abhängig sind. Als Drittstaatsangehörigen müssen sie sehr gut auf Aufenthaltsrestriktionen aufpassen und sie können nicht so einfach ihren Arbeitgeber wechseln. In der Regel muss dafür eine Genehmigung von der zuständigen Ausländerbehörde vorher ausgesprochen werden.
Also die haben wirklich Angst, dass sie ausgewiesen werden, dass sie zurückgeschickt werden in ihr Herkunftsland.
Absolut. Wir hören immer wieder, nee, das darf ich jetzt nicht tun. Ich darf diese Zahlungsaufforderung nicht rausschicken. Ich habe zu Hause 3 Studenten oder eine Familie oder pflegebedürftige Eltern, die ich finanziell unterstützen muss. Und ich darf diesen Job einfach nicht gefährden, auch wenn mir tatsächlich mehr zusteht, als ich ausbezahlt bekomme.
Die Fahrer sind ja oft wochenlang von ihren Familien getrennt, weil die Schichten einfach so lange gehen. Was macht das denn mit den Betroffenen?
Ja, die Tatsache, dass sie monatelang oder wochenlang getrennt von ihren Familien und Kindern leben und arbeiten, setzt sie unter besonderen Druck. Sie erzählen gerne von ihren Familien, wenn wir unsere Rastplatzaktion durchführen, zeigen uns Fotos und freuen sich einfach auf die erneute Begegnung. Sie zählen einfach die Tage bis Ende ihrer Schicht, die in der Regel zwischen 4 und 7 Wochen dauert.
Wie begegnen Ihnen denn die Fahrer? die Sie an Raststätten treffen. Sind die dankbar für die Arbeit, die Sie machen?
Ja, sie sind sehr dankbar. Jede von uns spricht neben Deutsch und Englisch mindestens eine osteuropäische Sprache. Und die Teams, die wir für Rastplatzaktionen bilden, sind mehrsprachig, sodass wir so viele wie möglich Fahrer und Fahrerinnen vor Ort ansprechen können. Sie freuen sich natürlich vorerst, dass sie auf ihre Herkunftssprache angesprochen werden und ein bisschen über ihre Rechten als Lkw-Fahrerinnen und Fahrer aufgeklärt zu werden. Was wir deutlich und häufig beobachten, ist, dass sie vor Ort sehr selten über Beschäftigung und Beschäftigungsbedingungen bzw. Probleme berichten. In der Regel melden sie sich morgen oder ein paar Tage nach der Aktion, nachdem sie so ein bisschen über uns recherchiert haben oder sich mehr trauen, über Probleme bei der Arbeit erzählen zu können.
Auf der anderen Seite sind das ja dann trotzdem oft Zufallkontakte an der Raststätte. Wünschen Sie sich nicht manchmal, dass das Problem mal wirklich bei der Wurzel gepackt wird? Frustriert das vielleicht auch so ein bisschen die Art und Weise, wie Sie Ihre Arbeit machen?
Ja, das ist ein anderer wichtiger Aspekt unserer Arbeit. Einiges in der Branche hat sich definitiv als direktes Ergebnis unserer Arbeit verändert. Es ist aber noch viel zu tun. Die Lkw-Fahrerinnen und Fahrer sind im Rahmen längeren Subunternehmen, Ketten beschäftigt und die Auftraggeber, die ganz am oben stehen, haben häufig weniger Informationen darüber, welche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am Ende, am unteren Ende der Kette stehen und wer am Ende die Arbeit im Namen des Auftraggebers erbringt, wer diese Leistungen erbringt. Und das ist natürlich ein sehr komplexes System, der auch nicht transparent ist. Und das ist eine Konstellation, die sehr schwierig ist, nicht nur für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, sondern auch für uns von den Beratungsstellen.
Ja, hat also manchmal ein bisschen was von Detektivarbeit, was Dragana Bubul macht. Das DGB-Netzwerk Faire Mobilität berät ausländische Lkw-Fahrer beim Thema Arbeitsrecht und ist dabei oft zu Aufklärungszwecken an Raststätten unterwegs. Was passiert, wenn jemand seinen Job zu gut machen will? Das hat in dieser Woche ein Stadionordner in München nach dem Halbfinalspiel Spanien-Frankreich gezeigt. Der Security-Mann wollte die spanische Mannschaft vor einem Flitzer beschützen, mit vollem Körpereinsatz, und rauschte dabei mit gestrecktem Bein in den spanischen Stürmer Alvaro Morata rein. Eine Aktion, die unseren, wie immer nicht ganz ernst gemeinten, Brief der Woche verdient hat, und der kommt heute von Anno Wilhelm.
Lieber namentlich nicht bekannter Ordner, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Millionen kleiner Fußballerinnen und Fußballer haben diesen Traum. Einmal im Leben bei einem großen Turnier dabei sein und die Welt beeindrucken. Sie leben diesen Traum. Gerade hatte die spanische Nationalmannschaft das Halbfinale gegen Frankreich gewonnen, als ein jugendlicher Flitzer das Spielfeld stürmte. Er kam etwa zur gleichen Zeit bei den jubelnden spanischen Spielern an wie sie. Sie waren allerdings auf den glatteren Sohlen unterwegs, rutschten aus und rauschten Spaniens Stürmer Nummer 1 voll in die Knochen. Alvaro Morata verließ hinkend das Stadion und es war lange nicht klar, ob er nun seinen Traum leben kann. Inzwischen gibt es Entwarnung. Bis in die 90er Jahre hinein gehörte die von ihnen praktizierte sogenannte Blutgrätsche zum Standardrepertoire von Verteidigern. Mit Anlauf, mit gestrecktem Bein und oberhalb des Knöchels in den Gegenspieler hinein. Inzwischen wird sie von Verbänden, Vereinten Nationen und besorgten Fußballermüttern geächtet und mit langen Sperren bestraft. Nur Anhänger einer robusten Abwehrarbeit vermissen die Blutgrätsche und wurden wohl melancholisch, als sie, lieber namentlich nicht bekannter Ordner, horizontal in Morata hineinschlitterten. Dabei war ihr Ziel ja eindeutig, als Ordner die spanischen Spieler zu schützen. Sie wollten ihren Job nur besonders gut machen. Nicht mal Alvaro Morata war ihnen böse. Als er gefragt wurde, welche Strafe für sie er richtig findet, hat er mit einem Lächeln geantwortet: Gelb. Und weiter geht's. Also, keine Sperre für Ihre versehentliche Grätsche. Damit haben Sie, lieber namentlich nicht bekannter Ordner, sogar die Chance auf einen Finaleinsatz gegen England. Wenn vorne Morata und Ihre anderen Spanier nicht treffen und auf der anderen Seite die Engländer Druck aufs Tor machen, dann hat Nationaltrainer Luis de la Fuente als Geheimwaffe noch Sie, um Bellingham oder Kane mit chirurgischer Präzision vom Ball zu trennen. Bringen Sie zum Endspiel sicherheitshalber die Schuhe mit den glatten Sohlen mit. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Anno Wilhelm.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Karrierecoach.
wie man vorankommt im Berufsleben und wie es auch mal gelingt, eine Hürde aus dem Weg zu räumen. Das ist das Fachgebiet von Martin Wehrle. Und in dieser Woche gibt es für ihn eine Frage von Achi aus Heidelberg. Der arbeitet bei einem Verband, hat dort eine Referentenstelle inne und ist mit den Nerven ziemlich am Ende. Zitat: Ich stehe ständig unter Strom und fühle mich vollkommen überlastet. Mit meinem Chef habe ich darüber schon oft gesprochen, aber der redet die Probleme klein und argumentiert meine Überlastung weg. Wie kann ich ihm den Ernst der Lage klar machen? Zitat Ende. Ja, was soll man tun, wenn der Chef die Hilferufe einfach nicht hören will? Frage an unseren Karrierecoach. Und hier kommt die Antwort von Martin Wehrle.
Das passiert häufig, Achi, dass Chefs die Aufgaben kleinreden, dass die sagen, ach, das kriegt man schon hin, strengen Sie sich an, knien Sie sich rein, dann läuft es. Ich weiß, was Sie tun können. Nämlich, Sie müssen auch mal was gegen die Wand fahren lassen. Sie müssen dafür sorgen, dass die Dinge nicht mehr reibungslos klappen, dass Dinge liegen bleiben und Sie müssen Ihren Chef informieren, ich kann das und das leisten und dies ist in meiner Arbeitszeit nicht machbar. Erst wenn die Dinge nicht mehr klappen, erst wenn es wirklich Probleme gibt, dann realisieren Chefs, okay, hier läuft etwas falsch und Sie sollten dann auch gleichzeitig Vorschläge machen, wie man die Dinge organisieren kann. Vielleicht können Sie etwas delegieren, vielleicht können Sie etwas auslagern, vielleicht gibt es Arbeiten, die in Wirklichkeit überflüssig sind. Machen Sie Vorschläge zugleich, seien Sie konstruktiv und dann bin ich guter Dinge, dass Sie mit Ihrem Chef zusammen eine gute Lösung finden.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Die Tage und Wochen vor dem großen Sommerurlaub, die sind für viele ja nochmal ganz schön stressig, einfach weil es noch eine ganze Menge Dinge zu erledigen gibt. Der Klassiker, der Reisepass, der noch auf den letzten Drücker verlängert werden muss, das Camping-Equipment muss gecheckt werden oder das Fahrrad, das nochmal durchgeprüft und repariert werden soll. Das machen in diesem Jahr deutlich mehr Menschen als früher. Die Folge, Fahrradreparaturen sind deutlich teurer geworden und viele Werkstätten sind komplett ausgebucht. Was die Gründe sind für den Werkstattboom, hat sich unser Reporter Wolfgang Brauer in Alzey erklären lassen.
Hochbetrieb in der Fahrradwerkstatt Cecil Cycle in Alzey. In der Werkstatt wuselt ein halbes Dutzend Zweiradmechaniker.
Es reicht aktuell, ich mache ungefähr 10 Fahrräder am Tag.
Sagt Azubi Moritz Fuhrmann. Und Jochen Maurer, der die Reparaturaufträge annimmt, ergänzt:
Wir haben stellenweise 60 Fahrräder auf einmal zu bearbeiten.
Eine Woche müssen sich die Kunden derzeit im Schnitt gedulden, bis sie ihr Rad wieder abholen können.
Die sind gemischt, die Reaktionen. Die einen Leute haben natürlich Verständnis dafür. Aber es sind halt welche dabei, die zeigen kein Verständnis. Wir haben eben viele Teile. Wir haben viele Hersteller zu bearbeiten. Das kann schon mal eine Woche dauern, ja, bis Teile besorgt werden. Und so lang muss sich auch leider der Kunde gedulden.
Neue Reparaturaufträge nimmt die Werkstatt derzeit nicht an. Ist auf ihrer Homepage zu lesen. So wie Fahrradhändler Steve Cecil in Alzey geht es momentan der ganzen Branche. Der Grund: Während der Corona-Zeit gab es einen Fahrradboom. Viele Leute haben sich ein E-Bike zugelegt.
Es war Wahnsinn. Wir haben drüben ein Lager mit mehreren tausend Lagerplätzen und das Ding war wirklich leergefegt. Es kam ein LKW an und alle Verkäufer haben sich gefreut und das ist einfach im Nichts verpufft. Es war eigentlich kein Verkauf mehr, es war eigentlich nur noch ein Darreichen der Ware.
Und die kommt jetzt zurück in die Läden, zur Reparatur, Wartung und Inspektion.
Früher wurde ein Rad gekauft, die Motivation war groß, die ist relativ schnell verpufft und dann stand es in der Garage rum. Das ist beim E-Bike überhaupt nicht der Fall. Der Mehraufwand ist in der Regel eigentlich der Verschleiß.
Außerdem werden jetzt viele Fahrräder geleast. Für die ist eine Inspektion einmal im Jahr Pflicht. Das spült zusätzliche Kunden in die Werkstätten. Und selbst Fahrradschrauber wie Kunde Karl-Heinz Kersten bringen inzwischen ihre Räder.
Ich fahre schon immer Fahrrad, also normal mache ich das immer selber. Aber das jetzt hier, Spezialwerkzeug und so, habe ich nicht.
Wegen des Booms musste Steve Cecil seinen Personalstamm enorm aufstocken. Vor 9 Jahren hatte er 6 Mitarbeiter, heute 24. Und er könnte noch mehr gebrauchen.
Wir haben einige Quereinsteiger, brauchen nicht unbedingt einen Mitarbeiter, der jetzt sagt, okay, ich bin gelernter Zweiradmechaniker, sondern wir brauchen einen, der fürs Produkt brennt.
Der Boom und der Mangel an Personal in den Fahrradläden schlägt natürlich auch auf die Preise durch. Sie sind exorbitant gestiegen. Steve Cecil verlangt von seinen Kunden 109 Euro für eine E-Bike-Inspektion. Und von denen werden er und sein Team in den nächsten Wochen wohl noch mehr machen, meint der Fahrradhändler.
Es ist ein Phänomen in Alzey. Eigentlich ist zu den Sommerferien meistens noch mehr los als vor den Sommerferien, weil viele ihr Schätzchen vorbeibringen und sagen, checkt mal kurz durch, wir haben nächste Woche Radtour vor. Das hat mich schon immer gewundert in Alzey, dass in den Sommerferien mehr los ist als vor den Sommerferien.
Ja, also zumindest die Klingel scheint schon mal astrein zu funktionieren. Fahrradwerkstätten haben jetzt vor und zur Urlaubszeit eine Menge zu tun. Der Bericht war das von Wolfgang Brauer. Und das war der Podcast von SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Herr.
Eins gehört. SWR1.